SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht mit Klaus Hempel.
Der Käufer hat im vorliegenden Fall nach Durchführung des Kaufs die Bewertung in die Plattform eingestellt, Ware gut, Versandkosten Wucher und hat diese Äußerung mit 2 Ausrufezeichen bekräftigt.
Das war Rona Fetzer, sie ist Richterin beim Bundesgerichtshof, Vorsitzende des 8. Zivilsenats. Der hat kürzlich ein sehr verbraucherfreundliches Urteil gefällt. Dabei ging es um die Frage, wenn ich im Internet etwas gekauft habe und unzufrieden bin, wie scharf darf ich den Händler kritisieren? Bewertungen im Internet, das ist unser Schwerpunktthema heute im Radioreport Recht. Wenn Kunden unzufrieden sind, dann nehmen sie gerade im Internet kein Blatt vor den Mund. Händler müssen sich warm anziehen. Der konkrete Fall, den der BGH entscheiden musste, ein Kunde hatte über eBay 4 Metallschellen gekauft. Er bezahlte dafür 19,26 Euro. Darin enthalten waren die Versandkosten. Diese lagen bei 4,90 Euro. Nachdem der Kunde die Schellen erhalten hatte, schrieb er in seiner Bewertung, wie gesagt, Ware gut, Versandkosten Wucher. Der Händler fühlte sich verunglimpft. Deshalb verklagte er den Kunden. Er wollte erreichen, dass die Bewertung gelöscht wird. Er berief sich dabei auf die allgemeinen Geschäftsbedingungen von eBay. Dort gibt es eine Klausel, in der steht, ich zitiere, die von Nutzern abgegebenen Bewertungen müssen sachlich gehalten sein und dürfen keine Schmähkritik enthalten. Der Händler argumentierte, die Bewertung der Versandkosten als Wucher sei völlig überzogen, die Kritik sei unsachlich. Die Rechtsanwältin des Händlers, Brunhilde Ackermann, meint, dass er sich das nicht gefallen lassen muss.
Weil der Begriff Wucher ein Geschäftsgebaren als unseriös, als sittenwidrig sogar bezeichnet und das ist in hohem Grade abwertend.
In der Vorinstanz, dem Landgericht Weiden in der Oberpfalz, hatte der Händler den Prozess gewonnen. Das Landgericht hatte seine Entscheidung folgendermaßen begründet. Mit seiner überspitzten Bewertung habe der Kunde dem Händler einen Schaden zugefügt, denn die Bewertung habe zur Folge, dass es für ihn schwerer werde, Geschäfte über eBay abzuschließen. Der Kunde legte anschließend Revision beim Bundesgerichtshof ein. Sein Anwalt Thomas Kofler meint, dass auch zugespitzte Bewertungen und Kommentare auf eBay möglich sein müssen.
Ich habe einfach Zweifel, bin der Auffassung, dass es nicht möglich ist, dieses Recht auf freie Meinungsäußerung noch dazu im Rahmen von allgemeinen Geschäftsbedingungen einzuschränken. Das darf man einfach, solche Äußerungen, solche Rechtsbegriffe verwenden. Und das geht nicht, dass man das einschränkt und in irgendeiner Form einen Kunden daran hindert, dieses grundrechtlich geschützte Recht auch wahrzunehmen.
Der Bundesgerichtshof ist dieser Argumentation gefolgt und hat mit seinem Urteil grundsätzlich geklärt, welche Art von Bewertungen auf eBay zulässig sind und wo die Grenzen liegen. Bei allen Bewertungen greift zunächst einmal das Grundrecht auf Meinungsfreiheit. Dieses Grundrecht reicht sehr weit. Auch überzogene oder ungerechte Kritik ist nach dem Urteil des BGH erlaubt. Die Grenze ist erst dann überschritten, wenn es sich um Schmähkritik handelt. Schmähkritik liegt nach der Rechtsprechung immer dann vor, wenn es nicht mehr um eine sachliche Auseinandersetzung geht, sondern wenn es ausschließlich darum geht, jemanden zu diffamieren oder herabzuwürdigen. Dies sei hier aber nicht der Fall gewesen, so Rona Fetzer, Vorsitzende Richterin des 8. Zivilsenats des BGH.
Bei der Bewertung Versandkosten Wucher steht nicht die Diffamierung der Klägerin als Verkäuferin im Vordergrund. Denn der Beklagte setzt sich, wenn auch in scharfer und möglicherweise sogar überzogener Form, kritisch mit einem Teilbereich der Lieferung, nämlich dem Kostenanteil für die Lieferung, auseinander.
Bei seiner Bewertung müsse ein Kunde auch keine Begründung dazu schreiben, so der BGH. Fassen wir das Ganze zusammen. Das Grundsatzurteil ist für alle eBay-Nutzer bedeutsam, egal ob sie dort etwas kaufen oder verkaufen. Kunden haben das Recht, harsche Kritik zu üben. Händler müssen sich auf eBay deshalb auch überzogene, zugespitzte Bewertungen gefallen lassen, selbst wenn sie das als ungerecht empfinden. Wenn es einem Kunden aber nur darum geht, seinen Vertragspartner verächtlich zu machen und an den Pranger zu stellen, dann handelt er rechtswidrig. Schlechte Bewertungen im Internet, das ist ein Dauerthema auch beim höchsten deutschen Zivilgericht, dem Bundesgerichtshof. Wenn man sich die Urteile anschaut, dann stellt man fest, dass es da eine sehr klare Linie gibt. Unternehmen, die Waren oder Dienstleistungen anbieten, müssen sich viel gefallen lassen, eben weil Kritik vom Grundgesetz geschützt ist, von der Meinungsfreiheit nach Artikel 5. Aber das hat auch seine Grenzen, gerade im Bereich von Dienstleistungen. Häufig wird zum Beispiel darüber gestritten, ob ein Kunde eine Leistung überhaupt in Anspruch genommen hat. Es kommt durchaus immer wieder vor, dass jemand einem Unternehmen bewusst schaden will, obwohl gar keine geschäftliche Beziehung zum Unternehmen bestanden hat. Deshalb geht es vor den Gerichten immer wieder um die Frage, gab es überhaupt einen geschäftlichen Kontakt? Wer ist da eigentlich in der Beweispflicht? Und damit zu einem weiteren Fall, den der BGH kürzlich entschieden hat. Max Bauer.
Der Fall, mit dem es der Bundesgerichtshof zu tun hatte: Internetnutzer hatten auf einem Reiseportal das Hotel eines Ferienparks kritisiert. Konkret ging es um ein knappes Dutzend an negativen Bewertungen. Da war zum Beispiel zu lesen, die Schinkenpizza sei zu teuer oder die Anlage liege relativ einsam und versprühe den Charme der 1960er, 1970er Jahre. Alle Bewertungen wurden entweder anonym oder nur mit Vornamen abgegeben. Interessant in diesem Zusammenhang: Die Nutzer des Portals werden belohnt, wenn sie besonders viele Bewertungen abgeben. Für die Veröffentlichung von bis zu 10 Hotelbewertungen pro Monat bekommen sie Prämien in Form von Flugmeilen. Nach den Nutzungsrichtlinien des Portals darf eine Leistung aber nur bewertet werden, wenn sie auch in Anspruch genommen wurde. Genau daran hatte der Ferienpark Zweifel. Er forderte das Online-Reiseportal dazu auf, die negativen Bewertungen zu löschen. In seiner Entscheidung hat der BGH das Reiseportal in die Pflicht genommen. Das Hotel muss sich lediglich beim Portal melden und rügen, derjenige, der die Bewertung abgegeben hat, war gar nicht bei uns, es habe kein Gästekontakt stattgefunden. Dann muss das Portal klären, ob der Eintrag wirklich von einem Hotelgast im Hotel stammt. Prüft das Portal dies nicht, wird unterstellt, dass es keinen Hotelgast gab. Die Bewertung ist nach dem Urteil des BGH dann rechtswidrig, das Portal haftet. Mit der Folge, dass das Hotel verlangen kann, dass die negativen Bewertungen gelöscht werden.
Ein Beitrag von Max Bauer. An dieser Entscheidung sieht man, Unternehmen, die im Internet bewertet werden, sind nicht völlig rechtlos. Internetportale, die Kritik an Unternehmen ermöglichen, haben auch gewisse Pflichten. Und damit zu einem anderen Themenkomplex, der für Verbraucher sehr relevant ist und mit dem der Bundesgerichtshof kürzlich zu tun hatte. Es geht um das Thema Reisen in Zeiten von Corona. Die Pandemie hat unbeschwertes Reisen massiv erschwert. Wer eine Reise buchte, der musste sich immer sehr genau überlegen, wo da die Risiken liegen. Nicht nur was die eigene Gesundheit betrifft, sondern auch was die Haftung betrifft. Ein ganz typischer Fall: Ein Kunde bucht eine Pauschalreise und plötzlich verschärft sich die Corona-Pandemie. Der Kunde will deshalb aussteigen, er will die Reise stornieren. Muss er dann Stornogebühren zahlen? Wann ist das zumutbar und wann nicht? Gigi Deppe.
Das Gesetz scheint klar in solchen Fällen. Pauschalreisende können vor Reisebeginn zurücktreten. Aber der Veranstalter kann dafür eine angemessene Entschädigung, sprich Stornokosten, verlangen. Nur diese Entschädigung müssen Verbraucher nicht zahlen, wenn unvermeidbare außergewöhnliche Umstände auftreten, die die Reise erheblich beeinträchtigen würden. Wann war die weltweite Corona-Gefahr als solch ein unvermeidbarer und außergewöhnlicher Umstand anzusehen, der kostenlosen Rücktritt erlaubt? Bislang haben die Gerichte in Deutschland das sehr unterschiedlich gesehen. Deswegen ist eine allgemeine Klärung durch das oberste deutsche Zivilgericht, den Bundesgerichtshof, wichtig. Nur leider ist jeder Fall dann doch etwas anders. Die Fälle: eine Ostseekreuzfahrt, eine Donaukreuzfahrt und ein Hotelurlaub auf Mallorca. Alles Pauschalreisen, alle geplant für Sommer 2020 in den Anfangsmonaten der Pandemie. Alle von den Verbrauchern abgesagt. Im ersten Fall hatte ein Mann, der im August 2020 eine Ostseekreuzfahrt machen wollte, sicherheitshalber schon im März mitgeteilt, dass er nicht mitfahren wolle. Tatsächlich wurde die Reise dann auch später abgesagt. Im zweiten Fall ist eine 84-jährige Frau, die die Donaukreuzfahrt machen wollte, im Juni 2020, kurz vor Beginn der Reise, zurückgetreten. Auch mit Hinweis auf eine frühere Lungenentzündung. Allerdings fand die Flusskreuzfahrt trotz Corona statt, nur mit deutlich weniger Personen und einem Hygienekonzept. Und im dritten Fall trat ein Mann gut einen Monat vor Beginn der Reise nach Mallorca zurück. Da war das Hotel, in das er mit seiner Familie fahren wollte, geschlossen. In allen drei Fällen verlangen die Reiseveranstalter die Stornokosten. Aber was gilt, wenn ein Reisender zurücktritt zu einem Zeitpunkt, an dem noch gar nicht klar ist, dass die Reise mal abgesagt werden wird? Weil es da um EU-Recht geht, ist diese grundsätzliche Frage vom obersten Gericht der EU, dem EuGH in Luxemburg, zu klären. Wie die Sache mit der Ostseekreuzfahrt ausgeht, ist heute also noch nicht klar. Beim zweiten Fall Rücktritt kurze Zeit vor Beginn der Flusskreuzfahrt sagt der BGH, das durfte die Frau. Der Vorsitzende Richter Klaus Bacher.
Wir reden, und das kann ich auch nicht genug oft betonen, vom Sommer 2020, als es weder Impfung noch wirkliche Behandlung gab.
Da sei die Infektionsgefahr schon sehr konkret gewesen. Die Frau musste sich auch nicht auf das veränderte Hygienekonzept einlassen, zumal sie zu einer Risikogruppe gehörte. Selbst mit weniger Reisenden sei es in den Räumlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffs ganz schön beengt.
Das hat eine unzumutbare Gefahr für diese Passagierin verursacht.
Sie hat also den Prozess gewonnen, muss keine Stornokosten zahlen. Beim dritten Fall ist dagegen noch alles offen. Da war zwar das vorgesehene Hotel auf Mallorca geschlossen, aber andere hatten auf. Und vielleicht hätte der Reiseveranstalter erstmal ein anderes anbieten müssen, bevor der Kunde kostenfrei aussteigen durfte.
Es gibt sicherlich Fälle, in denen das Hotel nach dem Vertrag so wichtig ist, dass damit der Vertrag steht und fällt. Und wenn ein anderes angeboten wird, dann darf der Reisende zurücktreten. Es gibt aus unserer Sicht aber auch Fälle, in denen man das so nicht sagen kann.
Was lernen andere daraus, die ebenfalls eine Reise aus Angst vor Corona abgesagt haben? Es zeichnet sich eine Faustregel ab. Je konkreter die Gefahr, umso eher ist ein kostenfreier Rücktritt möglich. Aber in welchen Situationen Stornokosten berechnet werden dürfen, das steht vermutlich erst fest, wenn der Europäische Gerichtshof und der BGH mehrere Fälle entschieden haben.
Zu Pauschalreisen in Zeiten von Corona wird es also weitere wichtige Urteile geben. Ein Beitrag von Gigi Deppe. Zum Schluss noch ein Urteil des BGH, das schon ein paar Monate zurückliegt, das wir aber trotzdem abbilden wollen, weil wir es im Radioreport Recht noch nicht besprochen haben und weil es eine große praktische Bedeutung hat. Wenn sich Bürgerinnen und Bürger über das kommunale Geschehen informieren wollen, dann tun sie das häufig auf der Internetseite ihrer Kommune. Beim BGH ging es um die Frage, dürfen die staatlichen Kommunen nur amtliche Mitteilungen veröffentlichen oder zumindest vereinzelt auch journalistisch aufgemachte Beiträge platzieren. Geklagt hatte ein Verlag gegen den Internetauftritt der Stadt Dortmund aus dem Jahr 2017. Kerstin Annaber.
Dort gab es neben amtlichen Mitteilungen auch Informationen über das Stadtgeschehen. Dem Verlag Lenzing-Wolff ging das zu weit. Er argumentierte, die Stadt dürfe als Teil des Staates nicht wie ein ganz normales Presseorgan auftreten. Sie müsse sich bei journalistischer Berichterstattung zurückhalten. Der Internetauftritt sei somit wettbewerbswidrig. Der erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs stellte nun noch einmal klar, dass kommunale Öffentlichkeitsarbeit ihre Grenzen in der Pressefreiheit findet.
Eine freie, nicht vom Staat gelenkte und keiner Zensur unterworfene Presse ist ein Wesenselement des freiheitlichen Staates und für die Meinungsbildung in einer Demokratie unentbehrlich.
Bei der Frage, ob diese Grenze eingehalten wurde, komme es aber nicht etwa auf einzelne Artikel an, sondern vielmehr auf eine Gesamtbetrachtung des Internetauftritts. Im Unterschied zu Printmedien ist dabei nicht so sehr ausschlaggebend, wie viele zulässige und nicht zulässige Artikel es gibt, so der Vorsitzende Richter Jörn Feddersen.
Für die Gesamtbetrachtung kann deshalb bedeutsam sein, ob gerade die das Gebot der Staatsferne verletzenden Beiträge besonderes Gewicht haben und das Gesamtangebot prägen. Dafür können Verlinkungen auf diese Beiträge sprechen, zum Beispiel von der Startseite des Internetangebots oder der Umstand, dass sie zu den meistgelesenen Beiträgen zählen.
Der Internetauftritt der Stadt Dortmund aus dem Jahr 2017 aber, so die Richter, sei noch innerhalb der erlaubten Grenzen kommunaler Öffentlichkeitsarbeit. Dennoch hat die Stadt Dortmund ihren Auftritt in den letzten Jahren verändert, so Sören Spoh, Leiter der Online-Kommunikation.
Wir haben den Fokus tatsächlich jetzt auch im Laufe der Zeit noch mal stärker auf unsere primären Aufgaben der Stadt Dortmund gesetzt, weil wir einfach auch festgestellt haben, dass so eine große Stadtverwaltung wie Dortmund doch inhaltlich auch eine ganze Menge zu bieten hat.
Auf andere Themen zu setzen sei also gar nicht nötig, so Sören Spoh. Die Reaktionen der Nutzer würden das bestätigen.
Ein Beitrag von Kerstin Annaber. Das war der Radioreport Recht, heute mit einigen BGH-Urteilen, die wir als besonders verbraucherrelevant bewertet haben. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.